Guten Morgen. Es gibt hier noch Plätze hier vorne, ne? Stehplätze sind auch gut. Ja, Eddie hat vorgelesen, dass Paulus nicht mit vortrefflicher Rede zu ihnen kam. Der Unterschied zwischen Paulus und mir ist, er hätte es gekonnt. Ich kann das sowieso nicht. Er hat es bewusst beiseite gestellt, um eben die Kraft des Evangeliums und die Kraft des Wortes Gottes nicht zu entkräften durch seine eigene Weisheit. Und das ist bemerkenswert, dass Paulus das so sagt und auch ganz bewusst so gelebt hat. Wir sind in der Apostelgeschichte. Übrigens, meine Predigt heute ist wieder in Papierform auch hinten ausgelegt. Wer es gerne mitnehmen möchte, kann es gerne mitnehmen, nochmal zu Hause nachlesen. Wir sind in der Apostelgeschichte. Gibt es jemanden, der heute das erste Mal hier ist im Gottesdienst? Aha, herzlich willkommen. Wir sind gerade, ach da auch noch, ja, hallo, auch herzlich willkommen. Wir sind in der Apostelgeschichte, wir haben noch gar nicht so lange her, dass wir gestartet sind und wir haben die Apostelgeschichte so ein bisschen überschrieben mit dem Motto oder mit dem Thema, den wir aus Vers 1 entnommen haben, was Jesus anfing zu tun. Wir wissen, dass die Apostelgeschichte uns 30 Jahre, die ersten 30 Jahre der Gemeindegeschichte vorstellt und dass Jesus, nachdem er das Werk auf Golgatha vollbracht hatte, noch 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs war und hat sie noch gelehrt, bevor er dann Himmelfahrt eben zu seinem Vater gen Himmel gefahren ist und damit etwas ganz Neues im Werden war. Und in Kapitel 1, wo wir uns gerade noch befinden, möchte ich noch mal kurz wiederholen, wo wir uns gerade so, in welcher Phase wir uns befinden. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass wir gesagt haben, das erste Kapitel umschreibt die Vorbereitung der Jünger oder der Apostel und viele mehr auch, die dort unterwegs waren, auf das große Ereignis, was zu Pfingsten stattfinden wird, nämlich das Kommen des Heiligen Geistes. Und dazu sollten die Jünger vorbereitet werden. Und was haben wir gesagt, was war wichtig? Verse 1 bis 3 haben wir gesehen, dass es wichtig ist, dass sie die Botschaft kennen. Wie sollen sie die Botschaft verkündigen, wenn sie sie nicht kennen? Das heißt, Jesus hat 40 Tage lang über das Reich Gottes mit ihnen gesprochen. Es war wichtig, dass sie überzeugt waren davon, haben wir gesagt. Ja, dass diese Botschaft nicht nur Theorie ist, sondern sie wirklich im Herzen überzeugt waren von dem, was das Evangelium beinhaltet, wer Jesus ist und dass er sich mit sicheren Kennzeichen ihnen gezeigt hat. Und das führte dazu, dass sie motiviert waren. Es gibt nichts Schlimmeres als Gemeindeleben oder Christen, die unmotiviert sind oder die man ständig pushen muss. Kennt ihr das? Manchmal müssen wir selber pushen, ne? In den Gottesdienst zu kommen. Aber wie schön ist es, wenn jeder selbst so diesen Wert seines Dienstes in der Gemeinde erkennt und dann auch aus Freude zu Jesus seinen Dienst tut. Nicht, um dem anderen zu gefallen oder aus Pflicht Dinge zu tun, sondern weil er Jesus lieb hat. Und das ist, glaube ich, die größte und schönste Motivation, die man sich wünschen kann im Gemeindeleben, aber auch im persönlichen Leben. Und das hat Jesus sicherlich auch in seinen Jüngern versucht hervorzubringen. Dann hat in Vers 4 bis 8 haben wir gesehen, dass es dazu notwendig war, dass die Kraft Gottes in ihr Leben kommt. Der Heilige Geist war im Alten Testament natürlich auch schon zugegen, aber er kam und ging. Das war der große Unterschied. Jetzt sollte er in seiner ganzen Fülle kommen, ja, und bleiben, in ihnen wohnen, Wohnung nehmen. Das war jetzt diese große Transformation, die stattfinden werden sollte und die kommen sollte. Das werden wir dann nächsten Sonntag näher betrachten durch Joel. Also die Kraft Gottes brauchen wir, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Und ihr habt ja noch dieses Bild, also für die Gäste jetzt, die das erste Mal sind, noch dieses Michelangelo-Bild vor euch. Ja? Wisst ihr noch? Dieses Bild, was wir da benutzt haben? Als er das Bild malt in der Sixtiner Kapelle von der Hand Gottes oder der Erschaffung Adams, so heißt das Bild eigentlich, dass wir gesagt haben, der Meister ist der, der das Bild am besten malen kann, richtig? Und nicht der, der den Pinsel hält oder die Farbe anmischt. Und so ein Stück weit ist das Bild, Jesus übergibt diesen Auftrag an seine Jünger und damit auch an uns heute. Aber er ist der Meister und wir brauchen seine Kraft, wir brauchen seine Weisheit, wir brauchen sein, Ja, alles das, was wir nicht können. Ja, nur er kann diesen Auftrag wirklich erfüllen, durch uns. Und das Schöne ist, dass der Meister uns an die Hand nimmt und mit uns diesen Auftrag vollendet. Das ist gewaltig, wenn man darüber mal nachdenkt. Ja, dass sich Gott abhängig ein Stück weit macht von uns Menschen, die wir schwache Geschöpfe sind, Versager sind. Ich sage mal, ihr kennt ja den Spruch, ne? Gott arbeitet mit Versagern, weil er sowieso keinen anderen findet. Ja, und das ist doch irgendwo auch tröstlich, dass er nicht von uns erwartet, dass wir alles können und alles wissen und alles in die Reihe bekommen. Und er arbeitet mit unvollendeten Geschöpfen. Ja, und trotzdem dürfen wir wissen, er kommt zum Ziel. Ja, er kommt zum Ziel. Seid ihr davon überzeugt? Ja, das gibt uns ja auch Hoffnung und auch Mut in all unserem Versagen. Und dann haben wir gesagt, das war jetzt Kapitel 1, 9 bis die Himmelfahrt, bis Vers 14. Wie lange gilt der Auftrag? Dieser Auftrag, das Evangelium der ganzen Welt zu verkündigen. Also Matthäus 28 geht hin in alle Welt und verkündigt das. Wie lange ist dieser Auftrag gültig? Bis Jesus wiederkommt. Das wird uns hier beschrieben. Er sagt, so wie ihr Jesus habt Gott gehen sehen, so wird er wiederkommen. Und der Auftrag gilt so lange, bis Jesus wiederkommt. Ja? Und wann kommt er? Weiß das jemand? Bald. Sehr gute Antwort. Ja? Wir wissen es nicht. Deswegen sollte jeder Tag ein Tag sein, wo wir sagen, okay, Herr, was hast du heute mit mir vor? Ne? Luther hat ja gesagt, wenn ich wüsste, dass Jesus morgen kommen würde, was würde er tun? Heute noch einen Baum pflanzen. Oder eine Pflanze, was auch immer, ein Baum. Ja. Will sagen, bleib dran. Bleib in der Arbeit. So lange, bis Jesus wiederkommt. Und wir wünschen uns doch alle, denke ich, wenn Jesus kommt, dass wir in der Arbeit sind, sozusagen. Dass wir bereit sind, nicht nur, aber ich glaube, Bereitschaft, dass Jesus wiederkommt, hat auch sehr stark damit zu tun, dass ich in der Arbeit bin. Dass ich das tue, was Gott mir aufs Herz legt. Ja, das ist diese Bereitschaft. Nicht passiv zurücklehnen, warten, gucken, vielleicht die Weltereignisse beobachten, sondern aktiv Christ sein Leben. Das heißt für mich bereit sein, wenn Jesus kommt. Ja? So wie die Arbeiter im Weinberg. Gut, und das führt uns heute zu unserem Text. Ich habe zu Joel vorhin kurz gesprochen, ja gesagt, ich hätte lieber Kapitel 2 genommen, das Ereignis von Pfingsten, aber das hat er bekommen. Ich habe einen etwas anderen Text bekommen, aber auch ein sehr wichtiger Text. Und den wollen wir jetzt zu Anfang lesen. Apostelgeschichte 1, Vers 15 bis Vers 26. Ich lese den Text vor und dann wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen über diesen Text. Und in diesen Tagen stand Petrus, also das ist jetzt die Zeit praktisch zwischen Himmelfahrt, wo Jesus gen Himmel gefahren ist, und Pfingsten. Wie viele Tage sind das? Ja, 50 insgesamt, aber 40 sind ja schon vorbei. Wie viel bleiben über? 10. Also 10 Tage des Wartens. Das war der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Wartet, bis der Geist Gottes kommt. Und in der Lukas-Evangelium 24 lesen wir, dass sie vom Berg weggingen, als Jesus gen Himmel gefahren ist. Und sie gingen mit Freude. Ja, sie gingen mit Freude und mit Erwartung, dass etwas Großes passiert. Sie wussten aber nicht, wann. Ja, also Jesus hat nicht gesagt, in 10 Tagen kommt der Geist Gottes. Sondern einfach bleibt im Gebet, wartet, er wird kommen. Ja, das ist so der Hintergrund. Also Vers 15, und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, es waren aber etwa 120 Personen beisammen. Ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, welcher denen, die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los des Dienstes empfangen. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit und er stürzte kopfüber hinab, barst mitten in zwei und all seine Eingeweide traten heraus. Und das ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Akeldama genannt worden ist, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen. Und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, der er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei dar, Josef genannt Barsabbas mit dem Beinamen Justus und Matthias. Und sie beteten und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast. Das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen eigenen Ort. Und sie warfen das Los über sie und das Los fiel auf Matthias und er wurde zu den 11 Aposteln hinzugezählt. Ein gar nicht so einfacher Text, oder? Was wohl die erste Frage ist, wenn ich so einen Text lese, ist, wie passt das in das Gesamtkonzept dieses Kapitel 1? In der Vorbereitung haben wir gesagt, für die Jünger hin auf dieses große Ereignis zu Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes. Was hat dieser Text damit zu tun? Und ich glaube, er hat sehr viel damit zu tun. Grundsätzlich können wir sagen, hier geht es ja um die Wahl eines neuen Apostels. Judas hatte Jesus verraten. Und hat seinen Lohn dafür bekommen. Das wird uns hier in diesem Text sehr plastisch und sehr dramatisch erklärt. Ich glaube, was das Gesamtbild in diesem Abschnitt uns sagen will, ist, dass Gottes Geist und Gottes Plan sich erfüllt. Und das beinhaltete auch der Verrat des Judas. Denn man könnte ja sagen, dieser Judas, der hat das alles kaputt gemacht. Der war einer von den 12, der war mit Jesus unterwegs. Er war ausgerüstet worden mit der Kraft Gottes. Er hat gepredigt, geheilt, all diese Dinge getan. Und am Ende hat er Jesus verraten. Was haben wohl die Jünger gedacht, als das passierte? Die waren ja alle überrascht. Richtig? Sogar am Abendmahl, als Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Was haben die anderen gesagt? Bin ich's? Bin ich's? Und dann sagt Jesus, da wo ich das Brot eintauche, der ist es, der mich verraten wird. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage der Apostel, einer von den 12, der 3,5 Jahre mit ihnen zusammengelebt hat, der sogar den Geldbeutel getragen hat, mit hoher Verantwortung, verrät seinen Herrn. Was hat das wohl in den Jüngern, in den anderen Aposteln hervorgebracht? Oh Mann! Ist jetzt alles vorbei? Wie wollen wir das erklären? Und ich glaube, dass das so ein bisschen der rote Faden ist. Gott will durch diesen Text uns klar machen, den Jüngern damals, aber auch uns heute, dass Gott in Kontrolle ist. Und dass alles, was geschieht, im Plan Gottes fest verankert ist. Und dass er zum Ziel kommt durch den Heiligen Geist, der zum Ziel hat, Jesus groß zu machen, das sehen wir dann am Ende, denn ich glaube, es sind zwei Aspekte in diesem Text vorherrschen. Das eine ist die Führung Gottes im Leben der Apostel, auch im Leben dieses Auftrages zu erfüllen. Und das zweite ist, dass das sehr eng gekoppelt ist mit diesem historischen Jesus. Gott Mensch geworden. Das sehen wir dann im zweiten Teil. Und das möchte ich mit euch ein bisschen betrachten, im Laufe dieser Betrachtung in Bezug auf die Wahl des neuen Apostels. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo ich euch mit hineinnehmen möchte und wo auch der Text uns versucht hineinzunehmen, dass wir das erkennen. Diese zwei Aspekte. Ich habe es aufgeschlüsselt, sozusagen den Text, so ein bisschen in drei Phasen. Die erste Überschrift ist der Weg zur Wahl eines neuen Apostels. Das ist ja so ein bisschen das Thema in diesem Text. Judas hat die Gruppe verlassen, ist gestorben, auf tragische Weise hat den Lohn sozusagen empfangen und jetzt stand es an, einen neuen Apostel in das Amt zu wählen. Also der Weg zur Wahl eines neuen Apostels, den wollen wir uns anschauen. Dann die Wichtigkeit dieses Ereignisses, die Wichtigkeit der Wahl eines neuen Apostels und dann Die Werte zur Wahl eines neuen Apostels, ich habe versucht, das alles im W, das klingt vielleicht ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, grammatikalisch wahrscheinlich völlig daneben oder so, aber man könnte auch sagen, die Qualifikationen eines neuen Apostels waren wichtig. Und wenn wir diese Dinge betrachten, können wir das auch sehr gut in unseren Kontext der Gemeinde hineinbringen. Weil wir stehen auch in diesem Prozess, neue Leiter zu finden, Verantwortliche zu finden in verschiedenen Bereichen. Wie gehen wir da vor? Und ich glaube, hier finden wir so ein Blueprint, würde man in Englisch sagen, also so ein Blaupause, ja, eine Vorlage, ja, wie man das machen kann, wie wir auf einen guten Weg kommen, dass da auch die Leute, die richtigen Leute, an den richtigen Platz kommen. Ist das wichtig? Oh, da sind aber nur ein paar überzeugt von. Ich frage nochmal, ist das wichtig, dass in einer Gemeinde die richtigen Leute am richtigen Platz sind, mit dem, was Gott ihnen gegeben hat? Ha? Ja, das klingt schon besser. Warum ist das so wichtig? Weil nur die richtigen Leute am richtigen Platz können auch die Arbeit tun, die Gott für sie vorgesehen hat. Und sie machen sie auch unter dem Segen Gottes. Wisst ihr, dass 80% der Pastoren, die dienstlich sozusagen oder angestellt sind in Kirchen, 80% von den Dingen, die sie tun, andere eigentlich viel besser können? Aber weil sie bezahlt werden und weil sie Studierte sind, müssen sie es tun. Es wird von ihnen erwartet. Heißt aber nicht, dass das sehr effektiv ist. Oder? Und deswegen ist es wichtig, dass wir gucken, dass Gott Menschen beruft auf Gottes Weg und sie dahin führt, dass sie den Auftrag Gottes, der für sie speziell vorgesehen ist, auch finden und erfüllen. Und dann hast du einen lebendigen Organismus. Das ist nämlich, was Gemeinde wirklich ist. Es ist keine Organisation, nicht etwas Menschengemachtes, sondern es ist ein lebendiger Leib, ja, wo jeder seinen Platz finden sollte und auch Erfüllung und Freude in seinem Dienst findet. Und das macht die Gemeinde lebendig und führt zu Wachstum. Ja, das ist das Ziel. Also, wir müssen uns nochmal mit Judas beschäftigen. Judas ist sehr kontrovers. Ja? Wo immer er erwähnt wird, wird er immer an letzter Stelle erwähnt. Das ist sehr interessant in der Wahl, als Jesus die Jünger erwählt. Und er wird immer mit dem Zusatz wie erwähnt. Weiß das jemand? Ha? Ja, der ihn verrät oder verraten hat oder Sohn des Verderbens. Also es ist immer schon am Anfang, als Jesus seine Jünger wählte, wusste er, dass dieser Judas ihn eines Tages verraten wird. Und trotzdem hat er die ganze Liebe Jesu erfahren. Da bin ich mir sicher. Mit dem Wissen, dass er eines Tages der sein wird, der ihn verrät. Und ich möchte dazu ein paar Textstellen lesen, damit wir diesen Kontext sehen, weil das ist wichtig, dass das nicht irgendwie so zufällig passiert ist oder dass da nicht Gottes Hand drüber war. Ja, über dieses Ereignis, was sehr gravierend war. In Sacharja Kapitel 11 gibt es einen sehr interessanten Text. In Sacharja 11, Vers 12 und 13, ich lese euch das mal vor. Da heißt es, da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn. Wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge. Ja, der Kontext war hier, ein Sklave war ungefähr so viel wert. Ein Sklave. Für so viel wurde Jesus verraten. Das zeigt nur die Wertschätzung, ja. Aber für 30 Silberlinge. Aber der Herr sprach zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet worden bin. Da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Genau das passierte ungefähr 700-800 Jahre später mit Judas. Was will uns das sagen? Es will uns sagen, dass das alles schon im großen Plan Gottes geplant war. Es gibt noch andere Textstellen. Ich habe schon Markus 3 erwähnt, wo Judas immer schon genannt wird als der, der ihn verraten wird. Aber es gibt eine Stelle, die auch das nochmal sehr deutlich macht, wie wir das mit Judas einzuschätzen haben. Ich weiß, dass es viele Fragen gibt. Hat er überhaupt eine Chance zur Buße gehabt? Wäre eine Frage. Aber die Antworten gebe ich euch nicht. Da könnt ihr selber drüber nachdenken. Aber ich möchte noch mal einen Text lesen. In Johannes 17, Vers 12, sagt Jesus Folgendes. Das ist ein ganz schöner Vers. Da sagt Jesus, das ist das hohe priesterliche Gebet, wo er betet für seine Jünger, aber auch für uns in diesem Gebet. Und dann sagt er in Vers 12, als ich bei ihnen war, in der Welt, also bei den Jüngern, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Hört genau hin, das ist wichtig. Die du mir gegeben hast, also Gott hat ihnen die Jünger anvertraut sozusagen, die er im Gebet vor Gott bewegt hat und dann erwählt hat. Und dann heißt es weiter, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Also er spricht jetzt hier von seiner Gefolgschaft, den Jüngern. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als, und jetzt kommt der Zusatz, nur der Sohn des Verderbens. Und jetzt kommt der wichtige Zusatz, damit die Schrift erfüllt würde. Bah, heftig, oder? Jesus sagt, ich habe alle bewahrt, bis auf einen, den Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Puh, ist heftig, oder? Ja. Aber hier sehen wir, wie Gottes Hand über allem steht. Er ist der Meister, Planer. Und er wird alles und führt alles zu seinem Ziel. Es musste die Schrift erfüllt werden. Und es gibt einen schönen Vers im Psalm 115, Vers 3. Lese ich euch auch mal vor. Ist auch ein sehr schöner Vers zum Auswendiglernen. Da heißt es in Psalm 115, Vers 3. Aber unser Gott ist im Himmel. Will sagen, er ist auf dem Thron. Ja? Er ist der Boss. Ja. Aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Hast du damit ein Problem? Gott tut alles, was ihm wohlgefällt. In Jeremia heißt es, was kann der Tor zu dem Töpfer sagen, was machst du da? Also, was immer ihr denkt über die Geschichte von Judas, am Ende des Tages müsst ihr euch damit arrangieren, dass Gott alles geplant hat und dass er in Kontrolle ist und dass er niemanden verantwortlich ist, auch dir nicht. Ja? Wir haben nicht das Recht, als Ton dem Töpfer zu sagen, was er zu tun hat. Oh, wir Menschen hätten das gerne und machen es auch. So leben die Menschen in der Welt. Aber das funktioniert nicht. Das ist für uns, die wir Jesus nachfolgen, ein so tröstlicher Gedanke, dass Gott in Kontrolle ist. Und das kann man nicht genug betonen. Egal wie deine Umstände sind und wie schwierig sie auch malen mögen, Gott ist in Kontrolle. Er weiß, was er tut. Und da heißt es dann, vertraue ihm. Er weiß, was er tut. Und das ist nicht so einfach, das weiß ich. Das ist mal einfach zu sagen, wenn es uns gut geht. Aber was ist, wenn es uns schlecht geht? Oder wenn wir große Schwierigkeiten und Nöte haben? Da zu glauben, dass Gott noch in Kontrolle ist. Das ist die Herausforderung. Und dieser Vers kann uns helfen, Psalm 115, Vers 3, dass Gott das tut, was ihm wohlgefällig ist. Und das dürfen wir auch als Kinder Gottes so in Anspruch nehmen. Ja? Wir gehen zurück zu unserem Text. Entscheidend war ja hier die Aussage, dass alles sich nach der Schrift erfüllt. Und auch hier an unserem Text finden wir das zweifach. Einmal in Vers 16, ihr Männer und Brüder. Petrus steht also auf und sagt, ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas. Das ist gewaltig, was er da sagt. Und er zitiert dann Psalmen 69 und 109. Aber wenn ihr mal einen anderen Vers als 2. Timotheus 3,16 nehmen wollt, wenn es um die Inspiration des Wortes Gottes geht, dann ist dieser Vers, den ich gerade gelesen habe, ein wunderbares Beispiel. Was sagt denn hier Petrus? Er sagt, die Schriftwort musste erfüllt werden, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids ausgesagt hat. Das war vor 1000 Jahren. Genau das ist das, was wir glauben als Christen, was das Wort Gottes ist. Es ist durch den Geist Gottes, durch Menschen zu uns gekommen. Menschen haben es in dem Fall hier gesagt und geschrieben. Ja, also das ist ein herrlicher Vers, wenn es darum geht, zu zeigen, was es heißt, dass wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wenn das nicht so wäre, können wir zumachen, den Laden zumachen und sagen, wir gehen alle nach Hause. Weil dann haben wir nur Menschenwort und wie viel kann uns Menschenwort helfen? Nicht sehr weit. Aber wenn es Gottes Wort ist, dann ist es das Größte, was es geben kann auf dieser Welt, was wir in den Händen halten, was uns oft gar nicht so bewusst ist als Christen. Ja, also wir lesen hier, dass Petrus entdeckt, indem sie warteten auf den Heiligen Geist, hat er wahrscheinlich die Schriften geforscht und hat erkannt und durch Gottes Geist erkannt, das, was passiert ist mit Judas, das hat Gottes Plan alles schon vor tausenden von Jahren vorhergesagt. Ja, was gewaltig ist. Und was uns auch sagen will, ist, wenn du Führung in deinem Leben erfahren möchtest oder wenn du Fragen hast in Bezug auf den Willen Gottes in deinem Leben, dann geh wohin? Ins Wort Gottes. Ins Wort Gottes. Psalm 119, Vers 105 steht, jetzt seid ihr dran. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Herrlich. Ja? Herrlich. Psalm 119, Vers 18. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Wort, in deinem Gesetz. Öffne mir die Augen. Das ist es doch. Wenn wir den Willen Gottes suchen, dann brauchen wir geöffnete Augen, oder? Und verstehen, was Gott über die Situation, oder in der ich mich befinde, denkt. Und das finden wir heraus, indem wir mit dem Wort Gottes uns beschäftigen. So wie damals die Jünger gesagt haben, das ist nicht das Ende, sondern Gott ist in Kontrolle und er hat einen Plan. Und dieser Plan, den finden wir in der Schrift. Also der Weg zur Wahl eines neuen Apostels führte sie in das Wort Gottes. Und da entdeckten sie, Mann, Gott hat einen Auftrag für uns. Und das Versagen des Judas war Teil dessen. Aber im zweiten Teil steht, ein anderer empfange das Amt dessen. Ja, also das Wort Gottes durch den Geist Gottes führte sie dahin, dass sie erkannten, wir brauchen einen neuen Apostel. Warum eigentlich 12? Jetzt kommen alle eure klugen Antworten. Warum hat Jesus 12 Apostel gewählt? Warum nicht 24? Warum nicht 500? 12 Stämme, ja, das habe ich erwartet. Noch irgendwas? 12 Monate. Wisst ihr, was meine Antwort ist? Weil Jesus es so wollte. Wir sind zu schnell dabei, gleich zu gucken, oh Mann, 12, was hat das jetzt, vollkommene Zahl, 3 mal 4 und so weiter und so weiter. Und wir fangen an zu rechnen und hin und her und her und hin. 12 Stämme, klar, ist naheliegend, ist ja auch nicht verkehrt. Aber am Ende des Tages ist eigentlich entscheidend, weil Jesus es so wollte. Er hat sich 12 Männer gewählt und dann hat er sich 12 Männer gewählt, fertig, aus. Ja, wir müssen nicht gleich immer gleich bohren und gucken, was das alles beinhaltet. Entscheidend ist, dass einer verloren gegangen war und jetzt waren sie nur noch 11. Ja, und deswegen haben sie gesagt, okay, wir wollen noch jemanden berufen in dieses Amt. Und das ist der nächste Schritt dann. In Vers 20 lesen wir das. Denn es steht geschrieben, im Buch der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen. Ja? Also wenn ihr in Jerusalem seid, da gibt es das Kidron-Tal und das mündet in das Hinnom-Tal. Ja? Und das ist so dieser Punkt, wo wohl das Grab von, oder wo er sich erhängt hat. Und dann die Geschichte erzählt, also ich will das jetzt nicht so ausmalen, das ist ziemlich brutal. Also der hat sich erst erhängt und dann hat der Ast nicht gehalten, ist abgebrochen, auf so einem Felsen geknallt und dadurch sind die Gedärme sozusagen alle rausgeschossen. War das jetzt plastisch genug für euch? Ne? Die Toiletten sind hier oben rechts. Aber entscheidend ist, dieses Tal, es ist heute noch da, ja? Man kann das betrachten, man weiß jetzt nicht genau so, es geht ja auch um diese Töpfer, also da soll die Erde wohl angeblich sehr gut zum Töpfern sein, deswegen auch dieser Töpferacker, also die Bibel ist so genau, ja? In der Vorhersage in Sacharja, es ist gewaltig, menschlich nicht erklärbar. Ja? Und das kann nur dazu führen, dass man sagt, dass da muss Gott hinterstehen, hinter all dem. Aber der Mensch will es nicht. Ja? Und das ist das Problem. Okay, also sie entdecken, dass dieses Amt ein anderer Empfang war und sie entdecken es aus der Schrift und das macht die Sache wichtig. Es ist nicht die Idee von irgendwelchen klugen Leuten oder von Petrus gewesen, sondern er hat entdeckt, es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes anwenden und tun, nicht nur wissen darüber. Und das führt eben zu dem Punkt, dass es wichtig war, dass ein neuer Apostel gewählt werden sollte. Und wir wissen auch, dass das Apostelamt ein ganz außergewöhnliches Amt war, denn es hatte zur Folge, was wir in Epheser 2, Vers 20 lesen, 19-20, ich lese euch das vor, da heißt es in Epheser 2, 19 und 20, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes oder Gottes Hausgenossen. Auferbaut, und das ist jetzt das Entscheidende, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Ja, also die Grundlage sozusagen des christlichen Glaubens beziehungsweise auch der Gemeinde, wo Jesus der Eckstein ist, ist auferbaut auf den Aposteln und Propheten, auf Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, Augenzeugen, historisch. Das ist wichtig, da komme ich gleich nochmal drauf, im letzten Punkt. Ja, also deswegen 12 Apostel, denn sie werden den Grundstock legen oder auf Grundlage dieser Ereignisse und der Verkündigung des Wortes Gottes, was wir dann auch sehen durch Petrus in Kapitel 2, entsteht die erste Gemeinde. Ja, und das gibt dem Ganzen so eine Gewichtigkeit. Und wisst ihr, wir betonen das zwar immer in den Mitarbeiterbesprechungen so, jeder von euch, der eine Aufgabe hier auch in der Gemeinde sieht und auch erfüllt, ist wichtig. Es können nicht alle Apostel sein. Müssen wir auch nicht. Aber jede Aufgabe in der Gemeinde ist wichtig. Und wenn es die Liederbücher auszahlen, das machen wir hier nicht mehr, weil wir alles jetzt mittlerweile am Beam haben, aber früher haben wir das immer oft als Beispiel genommen. Ne? Auch wenn du die Liederbücher austeilst, auf die Sitze legst oder was auch immer. Jeder Auftrag in der Gemeinde ist wichtig und wird gebraucht und auch geschätzt, hoffentlich. Ja, also das führt zu dieser Frage eben, warum einen neuen Apostel, es war wichtig, es war aus Gottes Wort erkennbar, dass das geschehen sollte. Und das führt uns jetzt zu den Kriterien. Was sollte der Apostel, der gewählt werden sollte, erfüllen? Und das sind zwei wesentliche Punkte, die uns hier genannt werden. Also jetzt sind wir im dritten Punkt schon, die Werte zur Wahl eines neuen Apostels. So muss nun Vers 21 von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welche der Herr Jesus unter uns ein- und ausging. Von der Taufe, was ja der Einstieg in seinen Dienst war, bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde. Einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Also das heißt, im Klartext, es musste jemand sein, der einmal den Dienstbeginn von Jesus mit ihm gelebt hat, aber auch Zeuge seiner Auferstehung war. Ja, das sind die Kriterien. Und um das mal so ein bisschen auch klar, deutlich zu machen, also wir haben ja einen Gemeindeeinführungskurs am 1.3., da wollen wir das Thema, die Aufgabe der Frau in der Gemeinde, ist ja heute ein sehr spannendes Thema geworden. Und interessant ist eben auch, wenn ihr mal lest, in Vers 14, welche Leute waren denn da zusammen? Diese alle blieben beständig einmütig im Gebet, im Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Das heißt also, diese Gruppe von Leuten, die da zusammen waren, waren bunt gemischt, Männer und Frauen. Und doch, wenn es um das Apostelamt ging, wurde ein Mann gewählt. Hat seine Gründe. Ich will das jetzt nicht thematisieren, aber dafür haben wir ja den 1.3. Aber grundsätzlich ist das gut zu bedenken. Also Augenzeuge sein im Dienst und der Auferstehung. Warum ist das so wichtig? Stellt sich ja die Frage. Warum war es Petrus oder den Jüngern wichtig, dass es jemand war, der mit Jesus gelebt hat und auch die Kreuzigung bzw. die Auferstehung miterlebt hat? Und die Antwort finden wir im 1. Johannesbrief. Warum das wichtig ist. Der 1. Johannesbrief umschreibt nämlich, dass schon wenige Jahre später, also eigentlich 50, 60 Jahre später, Menschen in Gemeinden unterwegs waren, die abgedriftet waren von diesem historischen Jesus, der ins Fleisch gekommen ist, Gott in Fleisch gekommen auf diese Welt. Ja, die wurden Gnostiker genannt. Und interessant ist, wie Johannes, das Johannes-Evangelium, also Johannesbrief in dem Fall, aber Johannes-Evangelium ähnlich anfängt. Ich lese euch das mal vor, wie er diesem begegnet. Er ist jetzt ein alter Mann, 60 Jahre später schreibt er das. Da sagt er, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, von Jesus. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Also ewig, ja. Jesus von Ewigkeit her kommt in diese Welt. Das war wichtig. Und uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Die Gemeinschaft oder das, was uns verbindet, ist dieser historische Jesus, der Mensch geworden ist. Nicht vergeistlicht und auch gerade nicht in dem Kontext, was in dem 1. Johannesbrief sehr stark hervorkommt, dass neue Erkenntnisse hinzugefügt worden sind zu Jesus. Dass er vergeistlicht wird und in Sphären gerät, wo er gar nicht hingehört. Es ist wichtig. Warum, sage ich noch mit einem anderen Vers in Johannes, 1. Johannes 4, Vers 2, sagt er das anders, drückt er das ein bisschen anders aus. Da sagt er, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Also das ist entscheidend hier. Jeder Geist, der bekennt, und jetzt kommt dieses Bekenntnis, dass Jesus Christus im Fleisch, ja, gekommen ist, der ist aus Gott. Deswegen war es so wichtig, was die Qualifikationen eines neuen Apostels betrifft, dass er Jesus kannte, ganz persönlich. Es ist wichtig, dass wir davon überzeugt sind, denn wir leben auch heute in einer Zeit, wo vieles, was die Geburt Jesu betrifft zum Beispiel, ja, oder auch in anderen Religionen wird Jesus als guter Mensch, als Prophet vielleicht anerkannt, sondern dass wir als Christen dafür einstehen, für diese Wahrheit, dass Gott Mensch wurde, so gewaltig das ist und so schwierig das vielleicht für uns verständlich ist, dass dieser gewaltige Gott, der alles in seiner Hand hat, der die Welt in seiner Hand hat, der alles geschaffen hat, Mensch wird. In Jesus. Er wird geboren. In einem Stall. In einer Höhle. In einem Futtertrog gelegt. Gott wird in einen Futtertrog gelegt. Ist das einfach zu verstehen? Und in Windeln gewickelt. Er kam nicht als großer König. Er kam nicht für 3 Tage. Gott sagt zu Jesus, seinem Sohn, ich habe einen Job für dich. Ja, was? Du musst sterben, damit die Menschen gerettet werden. 3 Tage. Kommst auf die Erde, gehst ans Kreuz, stirbst, stehst auf und der Job ist erledigt. Sondern Gott sagt, du musst Mensch werden. Erstmal 30 Jahre mehr oder weniger im Untergrund leben. Du musst um dein Leben fliehen, ein Flüchtling werden. Nach Ägypten. All diese Dinge, ja. Ganz menschliche Züge. Er hatte Hunger, er war müde. Er musste essen. Jetzt gibt es viele Gründe, warum das so ist, weil es wichtig ist, dass wir einen Gott haben, der mit uns mitfühlt, der uns kennt, der weiß, was menschliche Bedürfnisse sind, der auch gelitten hat. Es heißt sogar im Hebräer, er lernte Gehorsam durch Leiden. Ist gewaltig, oder? Aber das ist dieser Jesus, den wir verkündigen. Und dieser Jesus ist der, der uns miteinander verbindet. Aber es heißt, wir brauchen den gleichen Jesus. im Verständnis, der uns verbindet. Weil wenn jemand das nicht, kommen wir nochmal zu dem Vers zurück, jetzt habe ich schon wieder weggeschlagen, 1. Johannes 4, Vers 2, ja, wo es heißt, Jesus im Fleisch gekommen, da sagt er nämlich weiter, im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Mit dem kannst du keine Gemeinschaft haben, sorry. Ja, das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir davon überzeugt sind und dass wir dafür einstehen in einer Welt, die das immer mehr verweichlichen wird und verwässern wird, definitiv. Und deswegen war es für die Kriterien oder den Wert oder die Werte, die dieser Mann vermitteln sollte und widerspiegeln sollte, ihm so immens wichtig, dass er jemand war, der mit Jesus unterwegs war. Und dann lesen wir zum letzten Mal, wir sind auf der Zielgerade, ich mache gleich Schluss. Ja? Also haltet noch durch. Da finden wir zum letzten Mal, da werden zwei Brüder, die diese Kriterien erfüllen, genannt, Josef und Matthias. Und dann beten sie, das ist immer guter Weg, beten sie, Herr, du bist der Kenner aller Herzen. Ja? Du weißt, wer der richtige Mann ist. Wenn wir jetzt auf den Prozess zurückblicken, das Wort Gottes leitet uns durch den Geist Gottes, das Richtige zu suchen und zu tun, aber dann heißt es, bete, dass der Herr das offenbart, denn in diesem Fall waren es zwei und dann wird das losgeworfen. Machen wir das heute auch noch so? Ne, wir nehmen so Streichhölzer oder so, kappen einen kürzer und halten dann so hin und jeder muss ziehen. Ja? Machen wir nicht. Warum nicht? Warum wird heute nicht mehr das los? Das ist das letzte Mal in der Apostelgeschichte überhaupt, in der weiterführenden Geschichte der Gemeinde, dass das losgeworfen wurde. Warum machen wir das heute nicht mehr? Oder warum machen die Jünger das danach nicht mehr? Weil? Der Heilige Geist will uns jetzt leiten und er wird offenbaren, wer der Richtige ist und was das Richtige ist zu tun. In diesem Fall wurde das losgeworfen und es fiel auf Matthias und dann lesen wir weiter und Josef war total verbittert. Der war richtig sauer. Wieso nicht ich? Steht das in eurer Bibel so? Bei mir nicht. Da lesen wir gar nichts drüber. Der hat das einfach angenommen. Hat gesagt, wunderbar. Der richtige Mann am richtigen Ort, ich bin's nicht. Oh, das ist herrlich. Ich wünschte mir, das wäre auch in der Gemeinde so. Wenn jemand bevorzugt wird oder jemand anders den Job macht, weil Gott es so möchte, dass ich sage, preis den Herrn. Der richtige Mann, die richtige Frau am richtigen Ort. Ist das so? Oh, ich kenne das auch anders. Ja, aber hier lesen wir, der Bruder hat das einfach angenommen aus Gottes Hand. Hat gesagt, wunderbar, herrlich. Ja? Und so sollte es sein, dass am Ende des Tages wir mit dem, was Gott tut, im Einklang sind und völlig entspannt daran gehen können. Dass es keine Ringkämpfe gibt, keine Rangordnung oder was auch immer, wie man das formulieren will, sondern dass wir einfach Gott fragen, und er tut, und dann sagen wir, danke, Herr. Ist doch herrlich, oder? Das wäre doch schön, wenn das so stattfinden würde. Und damit sind wir am Ende dieses Kapitels 1 angekommen. Die Vorbereitungsphase ist abgeschlossen. Jetzt geht's zum eigentlichen Ereignis. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus Johannes 16. Der fiel mir heute Morgen noch so ein, der passt ganz gut. Gerade was jetzt das Los und diese Thematik, dieses Erkennen des Willen Gottes betrifft, wie können wir den Willen Gottes erkennen? Der steht in Johannes 16, Vers 13 und damit schließen wir. Da heißt es folgendermaßen, wo Jesus über das Kommen des Heiligen Geistes spricht, sagt er folgendes in Vers 13, wenn aber jener kommt, und das ist das, was jetzt passiert im nächsten Ereignis in Kapitel 2, Pfingsten, nach 10 Tagen. Wenn aber jener Geist, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, ganz toller Begriff, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das ist der Geist Gottes. Er wird es von Jesus nehmen, was er hören wird, und er wird Jesus groß machen und er wird uns in aller Wahrheit leiten. Was ist, es gibt eigentlich nichts Schöneres. Was so kompliziert an dem Ganzen ist, sind wir. Wir sind das Komplizierte an der Sache. Nicht der Geist Gottes, nicht die Wahrheit, die im Wort Gottes steht. Das Komplexe an dem Ganzen, der Führung Gottes ist, das sind wir. Und wenn jeder sagt, ich will mich unter den anderen stellen, in Demut mit dem anderen leben und umgehen, dann haben wir eine gute Chance, dass das, was hier in diesem Vers gesagt wird, wirklich auch erfahrbar wird. Und da haben wir alle einen großen Teil mit dazu beizutragen. Ich ende mit diesem Zitat, was ich schon öfter mal gesagt habe. Gottes Werk, getan auf Gottes Weg, wird was immer hervorbringen? Ja? Gottes Segen. Gottes Werk, getan auf Gottes Weg, wird immer Gottes Segen hervorbringen. Das ist die Botschaft, die wir heute eigentlich gehört haben und hoffentlich auch in unser Herz bewegen. Lass uns noch beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass es so praktisch ist und so lebensnah ist und dass es so viel uns zu sagen hat, auch in diesen Prozessen der Findung deines Willens auch für unser Leben, aber auch für uns als Gemeinde, aber auch die ganze Thematik, was wir eben bewegt haben, Herr, dass du in Kontrolle bist und dass du das alles zum Ziel führst und dass wir festhalten auch an diesem Jesus, der ins Fleisch gekommen ist und dafür einstehen auch, für diese herrliche, wichtige Wahrheit, denn die ist die Wahrheit, die uns zusammenführt und auch in die Gemeinschaft führt, indem wir das verkündigen, was in deinem Wort steht. Dafür wollen wir dich preisen, in Jesu Namen. Amen.